Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans, es regnet draußen ziemlich stark und ich denke darüber nach, wie viel es eigentlich braucht, damit mein Keller vollläuft. Hochwasserschutz ist, das wird immer klarer, ein großes Thema unserer Zeit, genauso wie Dürreperioden auf der anderen Seite. Es ist ein Thema, das nicht nur die Kommunen betrifft, sondern auch Entwickler und natürlich auch Bestandshalter von Immobilien.
Man muss das Wasser aufhalten bei seinem Gang Richtung Kanalisation,
sagt Tobias Nöfer, der Vorsitzende des Architekten- und Ingenieurvereins Berlin-Brandenburg ist und viel Erfahrung hat mit dem Bereich Hochwasserschutz. Es geht mir in meinem Gespräch nicht nur darum, wie man Quartiere neu bauen muss, sondern auch um die Frage, ob das eigentlich auch eine Aufgabe des einzelnen Gebäudeeigentümers ist. Nöfer ist der Meinung, das sei schon eine gesellschaftliche Aufgabe, aber...
Und es gibt im Land Berlin auch ein Förderprogramm für Entsiegelungen.
Nicht nur das zeigt, dass auch der einzelne Eigentümer reagieren kann. Tobias Nöfer sagt, Hochwasserschutz müsse einfach cool werden. Bei allem versucht er, pragmatisch zu bleiben und nicht jedes Mal eine neue Sau durchs Dorf zu treiben.
Es wäre meines Erachtens ein Fehler, wenn man jetzt sagen würde, jetzt regnet es gerade ganz stark, ja, und jetzt fangen wir alle an, die Stadt umzukrempeln und alles nur noch im Hochwasserschutzsinne zu betrachten. Ja, und dann bauen wir Hochwasserschutzhäuser.
Mein Name ist Dirk Glabusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Kennen Sie schon Kleinanzeigen Immobilien? Mit den leistungsstarken Vorteilspaketen für Immobilienprofis von kleinanzeigen.de machen Sie sich und Ihr Portfolio sichtbarer denn je. Kleinanzeigen ist mit monatlich mehr als 15 Millionen erreichten Kunden in der Immobilienkategorie Ihr Partner für mehr Erfolg. Ein Partner, auf den bereits mehr als 12.000 Immobilienprofis vertrauen. Also, erfahren Sie mehr über die flexiblen Vorteilspakete direkt auf kleinanzeigen.de/immobilienprofis.
Ja, lieber Herr Nöfer, guten Tag nach Berlin. Von Freiburg aus, ich gehe davon aus, das ist Ihr 120. Podcast als Vorsitzender des Architekten- und Ingenieurvereins Berlin-Brandenburg.
Ja, das habe ich nicht mitgezählt, aber es ist schon so, dass ich mich häufiger äußern soll und das natürlich auch gerne mache, weil es gibt ja viele Themen, die man so fachlich in die Öffentlichkeit bringen muss, ja, weil sie relevant sind.
Ja, was macht der Verband? Was macht der Vorsitzende? Ist das eher ein organisatorischer Job?
Nee, das ist ja so, dass der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg eine 200-jährige Geschichte hat. Er ist also 1824 gegründet worden. Und die Idee dieses Vereins ist, wir mischen uns ein mit unserer fachlichen Expertise in die gesellschaftlichen Diskussionen und in die politischen Diskussionen. Mhm. Also wir versuchen, die Fachlichkeit in die Politik zu tragen, in die Stadt zu tragen und bessere Lösungen vorzuschlagen. Der Vorsitzende von so einem Verein, der hat ja die ehrenvolle und ehrenamtliche Aufgabe, den Laden zu leiten, mit den vielen sehr unterschiedlichen Architekten und Ingenieurinnen und Landschaftsarchitekten und Künstlern und Soziologen, die alle zusammenzubringen, gemeinsam relevante Projekte zu machen, also Projekte, die beispielgebend sind oder die in wichtigen Fragen einfach sagen, so und so könnte es sein, liebe Gesellschaft. Und das ist so die Aufgabe.
Nun plagen Sie sich ja zurzeit sehr mit dem Berliner Senat. Das habe ich gelesen über stockende Vorhaben, etwa beim Pankower Tor. Da geht es um Naturschutz und Artenschutz auf der einen Seite und Baurecht auf der anderen Seite und um Kröten, um das mal sozusagen auch. Es ist ähnlich skurril wie die Geschichte in Tübingen mit Boris Palmer, der sein Uniklinikum nicht bauen kann wegen eines Vogels namens Ziegenmelker. Bevor wir zu unserem heutigen eigentlichen Thema kommen, dem Hochwasserschutz, jetzt dann doch nochmal die Frage an Sie, wie frustriert sind Sie über diese Situation in Berlin, insbesondere über dieses Thema Pankower Tor?
Ja, also ich könnte ja nicht Architekt sein, wenn ich nicht auch Optimist wäre und mich nicht so leicht entmutigen lassen würde. Also es gäbe schon einen Grund, frustriert zu sein, weil die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft mit Zielkonflikten umgehen, beziehungsweise die Unfähigkeit, Zielkonflikte zu bewältigen, das ist schon markant. Ja, und da kann man schon hier und da frustriert sein, wenn man nicht in der Lage ist, das eine Ziel mit dem anderen auszuverhandeln und zu Ergebnissen zu kommen. Also Prioritäten zu setzen, und aus diesen Prioritäten heraus Entscheidungen zu fällen. Also im Pankower Tor zum Beispiel geht es ganz schlicht um die Frage, soll dort die zum Beispiel die Kreuzkröte, die dort ihren Lebensraum gefunden hat seit ein paar Jahren, den Vorrang haben und dort weiterleben, was viele Leute denken? Oder sollen wir dort in dieser innerstädtischen Lage Wohnungsbau produzieren, was die anderen interessiert? Und da ist nun ein politischer Beschluss gefasst worden, dieses Land zu bebauen. Und trotzdem gibt es wesentliche Widerstände, die auch natürlich auch erfolgreich sind, vielleicht berechtigt oder nicht, jedenfalls Widerstände dagegen. Und dass man das nicht schneller ausverhandelt bekommt, da kann man schon sagen, muss man dran arbeiten, da müssen wir besser werden. Und das ist, glaube ich, in ganz Deutschland so.
Lassen Sie uns heute dann doch nicht über dieses Thema im Wesentlichen reden und nicht über den Ziegenmelker, nicht über die Kröten. Es ist ein bitteres Thema und ich glaube auch mal, hier geht es auch um die Bereitschaft, sich auch mal bei Teilen der Bevölkerung unbeliebt zu machen. Aber das Projekt Pankower Tor, das führt zu unserem Thema irgendwo, denn Sie haben es ja geplant und ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Hier regnet es gerade, es regnet sogar ziemlich doll. Ich habe im Vorgespräch rausgehört, dass Sie bei der Planung schon sich mit dem Thema Hochwasserschutz und auch Schwarmstadt, dass Sie das Thema ziemlich tief berücksichtigt haben, wahrscheinlich auch mussten. Welche Rolle spielt das Thema bei der Planung eines solchen Projektes und hätte das die gleiche Rolle auch vor, sagen wir mal, 20 Jahren gespielt?
Ja, ich glaube, die Situation hat sich schon verschärft, sodass bei den Kommunen, die ja sozusagen die Bauleitplanung führen, dass da sich die Einsicht breit gemacht hat, völlig zu Recht, dass man anders handeln muss als früher. Wir müssen uns darum kümmern, wo lassen wir das Wasser? Lassen wir es weiterhin in die Kanalisation fließen oder versuchen wir das vor Ort in den Boden einzubringen, um eben Rückhaltung zu betreiben, um eben zu verhindern, dass wir Überschwemmungen bekommen. Und das ist ein Thema, was natürlich, das sehen wir jetzt ganz akut in Südpolen, in Tschechien, was eine sehr große Rolle spielt, immer schon gespielt hat hier und da, aber eine stärkere Rolle spielen wird, weil ja die Experten sagen, dass wir Starkregenereignisse bekommen und Dürreperioden. Und dieser Wechsel, also dieses Kontinuum einer Wasserversorgung, das ließ sich bisher in vielen Bereichen sehr gut bewältigen. Nur jetzt geraten unsere Systeme eben aus ihren Fugen, wenn wir verstärkte Starkregenereignisse haben. So, das hat alles, diese Einsichten sind da. Wir wissen, dass das ein Problem ist und dass wir es bewältigen müssen. Und das findet Eingang in die Quartiersentwicklung, zum Beispiel am Pankower Tor. Das ist ja eine Entwicklung mit ungefähr 2000 Wohnungen und 60.000 Quadratmeter Gewerbe und also ein großes ehemaliges Bahngelände. Und da muss man sich deutlich Gedanken machen, wie kriegt man das technisch hin, dass kein Tropfen Regenwasser das Grundstück verlässt. Und das war die Aufgabe. Und da gibt es verschiedene Techniken, die man anwenden muss, die einmal die Landschaftsgestaltung betreffen, aber eben auch die Gebäude selber.
Von welchen Techniken sprechen wir da?
Ja, man hat ja irgendwann den Begriff Schwammstadt erfunden. Und was macht ein Schwamm? Ein Schwamm ist ja, der saugt Wasser auf, was anfällt und gibt es dann möglicherweise, gibt es dann ganz langsam wieder ab. Also der saugt auf, speichert und lässt langsam wieder ab. Und das ist letztlich das, was wir bei so einem Starkregen, also wenn man das mal plastisch sich vorstellt, machen müssen. Also wir müssen sehr viel Wasser aufnehmen können, um es dann später zu speichern, um es dann später abgeben zu können. Weil das, was passiert, ist ja in versiegelten oder in urbanen Gebieten, bei einem Starkregenereignis, dass die Kanalisation versagt, die für eine bestimmte Kapazität ausgelegt ist, vollläuft und nichts mehr aufnehmen kann. Und wenn dann zu viel Wasser nachkommt, das schwimmt sie über und schießt in die Keller und so weiter. Das heißt, man muss mit jeder Konstruktion versuchen, Wasser zurückzuhalten. Retention ist das Stichwort. Also retinere, wer Latein kann, der weiß, Rückhaltung. Also man muss das Wasser aufhalten bei seinem Gang Richtung Kanalisation und zum Beispiel einfach dafür sorgen, dass es überhaupt nicht in die Kanalisation eingeleitet wird, wie das früher Standard war, sondern versuchen, das auf dem eigenen Grundstück, in offenen Flächen, Boden, offenen Flächen dort einzubringen, aber zunächst mal vielleicht auf dem Dach zu lassen und ganz langsam in die Kanalisation einzubringen. Also wenn Sie sich ein Flachdach vorstellen, da gibt es dann Retentionskörper, Das sind so flache Elemente. Und da fließt dann erstmal eine gewisse Wassermenge ein. Und dann gibt es Drosselklappen und die geben dieses Wasser ganz langsam weiter, also Richtung Erdboden. Und dann kann man da die nächste Retention machen. Dann könnte man eine Zisterne bauen, wo das Wasser richtig auf, ein großes Becken, wo Wasser aufgehalten wird. Oder man könnte eine Rigole bauen, wo das Wasser langsam versickert. Oder eine Mulde bauen, wo das Wasser oberflächlich eingebracht wird und so weiter. Also eine Kaskaden-Edges.
Okay, das nach alleine würde es nicht aufnehmen können. Es wird dann immer auch Becken brauchen, die das Wasser speichern und die es dann auch langsam wieder abgeben. Und wie kann man sich das vorstellen? Ein riesiges Becken im Quartier, mehrere Becken, alles unterirdisch.
Ja, das gibt natürlich, wie Sie sich vorstellen können, tausende von Lösungen dafür. Also man, je nach Aufgabe, kann man ja schon Zisternen auf der Dachebene sich vorstellen. Man kann sich Zisternen, also Auffangbecken oder Tanks in den Kellerräumen vorstellen. Und es gibt natürlich auch im Freiraum dann große Tanks, große Becken, die man dort vergräbt und die dann ganz viel Regenwasser aufnehmen, bis hin zu riesigen Becken. In Berlin ist gerade eins gebaut worden, fertiggestellt worden, was bei Starkregenereignissen extrem viel Wasser aufnimmt. Ich kann nicht sagen, welcher Durchmesser, 50 Meter oder so, ein riesiges Becken. Und das sorgt dafür, dass dass vor allem die Kanalisation nicht überläuft in die Spree. Also das hat noch ein bisschen anderen Hintergrund. Aber das geht von ganz klein bis ganz riesig. Aber das Ziel ist immer dasselbe, Wasser speichern, um es später wieder abzugeben. Also das Gegenteil zu tun, wie das Klima. Das Klima neigt zu Extremen und wir müssen mit der Technik versuchen, eine Kontinuität wiederherzustellen.
Kommt es mir nur so vor oder ist Berlin beim Hochwasserschutz ausnahmsweise mal ziemlich weit vorne? Würden Sie Berlin als Vorreiter bezeichnen?
Also es tut sich, glaube ich, sehr breit etwas. Ich würde nicht sagen, dass Berlin da gerade eine Vorreiterrolle übernimmt, aber wir arbeiten ja dran.
Okay.
Wir arbeiten wieder dran. Das machen wir zum Beispiel mit unserem Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekt Immer modern. Berlin ist eine Straßen. Da versuchen wir ja die Probleme, die wir mit den Straßenräumen haben, wo ja eins davon ist, die Hochwasser oder die sagen wir Wasserfrage besser zu lösen, versuchen wir in den Fokus zu bringen, um Musterprojekte anzuschieben. Und das passiert aber auch schon in sehr vielen Kommunen, weil dieses Wissen darüber, dass wir dort handeln müssen, das ist mittlerweile sehr, sehr, sehr verbreitet. Aber ich habe ja am Anfang auch von Zielkonflikten gesprochen. Wir haben ja zum Beispiel auch das Bedürfnis und auch eine Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass der Verkehr hemmungslos fließen muss, sage ich mal. Es werden Milliarden in Verkehrsflächen investiert. Man fängt an, darüber nachzudenken. Es hat jetzt ja auch eine Veränderung in der Gesetzgebung gegeben, sodass also die Kommunen mehr als vorher selber auch bestimmen können, wie sie mit den Straßen umgehen. Und so sind wir eben auch vor der Frage, mit vielen Beispielen in ganz Deutschland passieren, Wie kriegen wir das Wasser früher in den Erdboden? Wie kriegen wir das zurückgehalten? Und da spielen die Straßen natürlich eine große Rolle. Und Berlin ist da, ja, ich würde mal sagen, im Mittelfeld, aber man bemüht sich.
Wo gibt's die Vorreiter? In welchen Kommunen?
Also ich würde sagen, wir haben ja einige Projekte ausgestellt in unserer Ausstellung. Ich würde eher mal auf internationale Beispiele gehen. Wir durften neulich bei einer Veranstaltung lernen, was in Zentrum von Paris gerade passiert. Also da sind wir noch himmelweit von entfernt. Da werden Straßenzüge entsiegelt, man baut Grünflächen ein, man sorgt dafür, dass das Oberflächenwasser dort eingebracht wird. Man versucht genau diese Regenrückhaltung über diese Maßnahmen zu machen, natürlich zu Lasten von Parkplätzen. Ja. Und wenn die Bevölkerung nicht bereit ist, auf Parkplätze zu verzichten, zugunsten dieser Fragen, dann hat man halt ein Problem oder sagen wir mal ein gesellschaftliches Thema und dann muss man das ausdiskutieren.
Aber dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Thema Hochwasserschutz nicht nur ein Thema ist für den Neubau, sondern dass man auch Quartiere umgestalten kann, Hochwasserschutz nachträglich dort installieren kann. Das ist ja anscheinend so. Vor welchen Herausforderungen steht man denn da?
Also ich würde mal zunächst nochmal unterscheiden wollen zwischen Hochwasserschutz und dem Wassermanagement. Das kann man vielleicht besser Wassermanagement nennen. Mhm. Natürlich, wenn es kein Wassermanagement gibt, dann kann es schon mal zu Stauwasser führen, zu Straßenüberflutungen. Aber Hochwasserschutz, das haben wir auch schon mal bei einem Projekt in Dresden gemacht. Das ist nochmal was anderes, ob ich eine Elbe habe, die überläuft, ja, und dann muss ich richtige Toranlagen bauen in der Tiefgarage, mit der Tiefgarage nicht geflutet wird. Also das ist richtig Hochwasserschutz, aber Wassermanagement, das ist sozusagen das ganz normale Arbeiten, was wir wirklich überall brauchen. Wenn wir auch in Städten, die starke Gefälle haben, man könnte ja sagen, gut, ich habe damit nichts zu tun, ich wohne ja auf dem Berg, aber dann läuft das Wasser ins Tal und das in Mengen. Hm. Und das müssen wir verhindern im Bunde flächendeckend. Also jeder Grundstückseigentümer, wenn er denn einen Sinn also wenn er einen Funkgemeinsinn hat, sollte dafür sorgen, dass er möglichst wenig Wasser einleitet in die Kanalisation. Wir müssen entsiegeln, wir müssen das Wasser dort einbringen in den Boden, wie es schon seit Jahrmillionen ist. Unser ganzes Ökosystem funktioniert so. Und diese Versiegelung, diese großflächigen Bodenverschlüsse, die sind nicht gesund. Und das sehen wir jetzt langsam ein und zwar in ganz vielerlei Hinsicht.
Also, dann nachträglicher Hochwasserschutz in bestehenden Quartieren, das würde zunächst mal bedeuten, entsiegeln und, wenn ich es richtig verstehe, ein gescheites Wassermanagement hier zu installieren.
Das kann man so, genauso kann man das sagen und dafür, da gibt es ja eine vielfältige Möglichkeiten. Also, wenn ich eine befahrene Fläche habe, muss ich die ja nicht zupflastern mit, es gibt auch Pflaster, die befahrbar sind, wo ich über die Fugen das Wasser einleiten kann, bis 70% schon das Wasser vor Ort versickern kann. Also da gibt es viele kleine Maßnahmen, die da eine Rolle spielen. Und wenn das alle machen, wenn sozusagen alle diese Schwammstadt-Idee verinnerlichen und wenn sie schon sanieren, dann auch diese Frage, wenn sie umbauen oder neu gestalten, diese Frage mit aufnehmen in ihr Bewusstsein, dann ist da sehr viel getan. Also dann können wir damit diese Spitzen ausgleichen, das Wasser speichern, was uns dann in Dürrezeiten fehlt. Ja, eine große Zisterne für die Freianlagebewässerung. Ja, das ist ein guter Kreislauf, den wir dann selbst erzeugen können und auch erzeugen müssen.
Gibt es denn Verordnungen, Gesetze, die das in Teilen von Deutschland, in bestimmten Bundesländern schon statuieren? Gibt es Bundesländer, die da Vorreiter sind? Also für mich kommt es jetzt gerade so ein Stück weit fast wie Utopie vor, mir jetzt vorzustellen, dass man den Bestandsschutz flächendeckend hochwassergerecht ausstatten kann. Ich denke zwar auf der anderen Seite auch Versicherungsthema, Häuser ohne Hochwasserschutz oder in einem Hochwassergebiet, keine Ahnung, die werden wahrscheinlich nicht mehr versichert werden können bald. Also da gibt's dann schon eine Notwendigkeit, aber ich sehe im Moment, was diesen großen Aufschrei für jeden, wenn es darum geht, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um Solarkollektoren oder Ladesäulen anzubringen. Also das ist immer, wir reden über das, was so schön wäre, aber ich glaube, ohne einen gewissen Druck und damit dann vielleicht auch eine Förderung, wird es nicht gehen.
Ja, das hat ja, die haben ja die Grünen gerade erfahren, was es bedeutet, wenn man in Deutschland ein Heizungsgesetz macht, den Leuten auffällig bis dann und dann müssen sie eine neue Heizung haben. Das ist ein Akzeptanzproblem. Das ist sicher nicht einfach, aber ich vertraue nach wie vor darauf, dass wir mit der Kenntnis, mit dem darüber erzählen, so wie in diesem Podcast hier, also wenn wir darüber ein Bewusstsein bekommen, wie gut es wäre, wenn alle so handeln würden, dass wir dann da auch große Stücke weiterkommen. Es ist ja nicht unbedingt so, dass man da jetzt extra Geld in die Hand nehmen muss, sondern ich meinte ja gerade, wenn man schon mal verändert oder saniert oder so, dass man diese Frage im Bewusstsein hat und wenn ich eine Fläche plattiere, dass ich dann gleich weiß, okay, das wird nie eingeleitet in Kreation in irgendeine, selbst wenn es erlaubt ist, sondern ich lasse das Wasser auf dem Grundstück. Wenn man das alleine schon hat, gibt man ja kein extra Geld aus. Aber natürlich gibt es schon Regeln und Gesetze, die dafür sorgen. Wir haben ja gerade über das Pankower Tor gesprochen. Da war ja eine Auflage im Bebauungsplanverfahren, eine Auflage, dass wir das Wasser, was dort abregnet, auf dem Grundstück entsorgen, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn wir nur einen Grundwasserabstand von 1,20 Meter ungefähr dort haben, was es ja viel schwerer macht. Es gibt ja Gegenden, da ist das Grundwasser 30 Meter entfernt. Da ist die Versickerung viel einfacher möglich. Hm. Und je näher man an einem Grundwasserspiegel ist, desto schwieriger wird es auch, weil man ja auch keine Gifte einbringen will. Und es gibt im Land Berlin auch ein Förderprogramm für Entsiegelungen, was vom Senat ausgegeben wird, wo man also Förderanträge stellen kann, um Böden, um Flächen, Höfe, und so weiter zu entsiegeln, um genau dieses Ziel zu erreichen. Also da ist man auf dem Weg.
Okay, wahrscheinlich kommt man dann auch, wird der Leidensdruck so sehr steigen, dass man vielleicht auch schneller auf den Weg kommt. Ich frage mich gerade, ob Hochwasserschutz überhaupt etwas sein kann, ein Thema sein kann für den einzelnen Immobilieneigentümer, der jetzt sagt, ich will gucken, dass ich einen Beitrag leiste. Oder ist das eine Sache, die angeordnet werden muss, wo unter einem Quartier, Hochwasserschutz für ein Quartier zu installieren, es überhaupt keinen Sinn macht? Kann man das so sagen?
Ja, nee, ich denke schon, dass es Sinn macht. Ich sehe das so ein bisschen so wie beim Autofahren. Ja. Also mit einem größeren Maß an Gemeinsinn lässt man das Auto öfter stehen, weil man weiß, dass es nicht, also wenn es ein Verbrenner ist mit fossilen, wo fossile Energien verbrannt werden, da setzt man sich rein, benutzt das Ding und ja, viele fragen sich dann nicht in ausreichendem Maße, was hat das für Auswirkungen? Ist eine sehr schwierige Frage für den Einzelnen. Ja, das ist auch völlig verständlich. Ja. Und so ähnlich ist es da auch beim Hochwasserschutz. Also wenn ich ein Grundstückseigentümer bin mit einer 100% Versiegelung aus, sagen wir mal, den 60er Jahren, das ist ein genehmigter Zustand und das war's dann für mich mit dem Nachdenken, dann hat man eben genauso wenig für die Gemeinschaft getan, wie von den fossilen Verbrennungsstoffen wegzukommen. Aber ich sehe das eigentlich so, dass man das nicht in die Verantwortung des Einzelnen geben kann, sondern das muss tatsächlich die Gesellschaft insgesamt lösen. Und das geht dann am Ende über Gesetzgebung, über eine Art Common Sense, den man erreichen muss. Und wenn da Einsichten sind, wenn es sozusagen ein gutes Gefühl ist, für die Gemeinschaft was zu tun, dann wird es auch cool.
Sie haben ja einige Projekte im Bereich des Hochwasserschutzes tatsächlich verwirklicht. Gibt es bestimmte Dinge, von denen Sie sagen können, die sind skalierbar auf andere Quartiere übertragbar? Oder ist jedes Quartier so unterschiedlich, dass das eigentlich gar nicht möglich ist zu sagen?
Nein, ich glaube, dass man diese Frage die Idee der Kaskadenentwässerung, dass man das überall anwenden kann. Also das ist, glaube ich, eine leicht verständlich, wenn man sich vorstellt, als Kaskade das Wasser zurückzuhalten auf verschiedenen Stufen und langsam über die Kaskaden in den Boden zu führen, dass das ein gutes Mittel ist, um große Regeneinträge langsam abzuführen. Das versteht jeder. Das kann man auch in vielfältiger Weise auch in Bestandsquartieren umsetzen, wenn man das mal einmal verstanden hat und anwenden kann. Also das glaube ich, das führt auch für Bestände zu Optionen. Ja, also die simpelste ist die Regenwassertonne. Ja, das ist, ja, ja, kennt jeder und das im größeren Stil.
Darf man jetzt nicht mehr wegen der Tigermücke. Also wir haben nämlich auch einen im Garten. Wir können das Wasser schon gar nicht mehr richtig sammeln. Haben immer ein schlechtes Gewissen, weil die
Tigermücke. Machen Sie Deckel drauf.
Ja. Genau so ist es.
Ja.
Herr Nöfer, sind Sie da jetzt inzwischen, schätze ich, auch nicht mehr ein Rufer, ein einsamer Rufer in der Wüste, was dieses Thema betrifft? Hat Ihre Zunft dafür die Sensibilität inzwischen, die sie haben müsste, oder bezeichnen Sie sich eher noch als Exot?
Nein, ich glaube nicht, dass ich da ein Exot bin. Ich glaube, das ist aber ein Punkt, den ich da gerne noch ins Gespräch bringen würde. Wir neigen dazu, auch unter den Architekten, dass wir jeden Tag, ich sag's mal ganz flapsig, eine neue Sau durchs Dorf treiben. Es wäre meines Erachtens ein Fehler, wenn man jetzt sagen würde, jetzt regnet es gerade ganz stark, ja, und jetzt fangen wir alle an, die Stadt umzukrempeln und alles nur noch im Hochwasserschutzsinne zu betrachten. Ja, und dann bauen wir Hochwasserschutzhäuser und wir bauen so ähnlich wie das mit, es gibt viele, viele Dinge, Solararchitektur zum Beispiel, sowas. Also ich bin ja ein Freund des urbanen Bauens. Also ich halte die schönen Stadträume immer noch für enorm wichtig. Also deswegen haben wir auch dieses Projekt mit der Frage, schöne Straßen, ja, also ist das überhaupt Kriterium noch für uns, dass wir schöne Stadträume brauchen? Ich halte das eben für enorm wichtig. Also auch selbst Leute, die keine Fachleute sind, spüren ja, ob sie einen Lebensraum haben, einen urbanen Raum haben, in dem sie sich gerne bewegen. Und das halte ich für ganz wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren vor lauter technischen Problemen und Klimafragen und so weiter, weil da bin ich wirklich ein Freund der urbanen Stadt, weil die eben ja all das, also so viele Funktionen hat und alleine schon dafür sorgt, eine hohe Verdichtung auf kultivierte Art und Weise, alleine dafür sorgt, dass wir Landschaftsschutz betreiben. Also wenn wir nicht in der Lage sind, urbane Qualitäten zu erzeugen, also hohe Dichte kultiviert zu Wege zu bringen mit Architektur, dann sind wir auch nicht in der Lage, den Leuten dafür ein gutes Lebensgefühl zu vermitteln. Und da fällt einem, wenn ich jetzt sage, schöne Straße, fällt jedem von uns sofort irgendein Ort ein, wo er denkt, ja, das ist eine schöne Straße. Und das muss man sich mal fragen, warum bauen wir die nicht so weiter? Der Landschaftsverbrauch rings um die Städte muss dringend aufhören. Und das, glaube ich, können wir nur, indem wir tolle Geschichten von der Urbanität erzählen und tolle urbane Räume erzeugen. Das ist, glaube ich, sowas. Und da ist die Neigung bei vielen Kolleginnen und Kollegen so, dass man sagt, na gut, jetzt bin ich halt auf, ja, zum Beispiel Solar und jetzt mache ich halt, plattiere ich alles mit Paneelen und dann denke ich, das ist es dann gewesen, aber dass das nicht, dass es letztlich eine Übertreibung ist, die auch nur von kurzer Dauer sein kann. Also diese Solarhäuser der 80er Jahre werden ja jetzt schon alle wieder von den Wänden gerissen, die, ja, Paneele. Das ist irgendwie so, das ist eine Neigung und da bin ich ja da vielleicht schon ein bisschen einsamer als Mana, dass man das Urbane eigentlich feiern sollte. Wir müssen eigentlich urbane Architektur feiern und Begeisterung dafür wecken, für dieses Miteinander im schönen Stadtraum, um damit eben diese ökologischen Probleme gleich mitzulösen, beiläufig.
Jetzt nochmal dorthin, wenn der einzelne Immobilieneigentümer sagen würde, ich will jetzt was machen, was kann ich machen? Also jetzt an meiner Immobilie, weil ich denke mal, wenn ich jetzt entsiegle, dann ist es ein Punkt, wenn ich grüne Dächer anschaffe, ist es auch ein Punkt, aber wenn ich sie richtig verstanden habe, ist das Thema Hochwasserschutz ja ein komplexes System, das ist vernetzt, da ist das eine, greift ins andere, hat es überhaupt Sinn, alleine irgendetwas zu machen oder muss ich darauf warten, bis mein Quartier, bis da irgendjemand die Initiative ergreift für das gesamte Quartier?
Nö, man kann ja schon was machen. Also ich glaube, dass jeder alle 20, 30, 40 Jahre in seinem Haus drüber nachdenkt, die Kanalisation zu überprüfen, die Wasserableitung zu überprüfen. Und wenn man in dem Moment daran denkt, das Wasser eben nicht weiter in die Kanalisation einzubringen, sondern eine Rigole in den Garten zu legen unter die Rasenfläche zum Beispiel, dann ist das schon mal dann hat man schon weniger Einleitgebühren, ja, die muss man ja auch mal zahlen.
Ja, ja.
Das ist ja auch ein Anreiz dafür, ja, dass man das refinanziert über die Ersparnis von Einleitgebühren. Das ist sowas, was unbedingt geprüft werden muss. Und das ist auch ja keine solche Investition, dass das nicht beiläufig mal funktioniert. Ich glaube, da kann jeder drüber nachdenken und das einfach durchführen. Das ist, glaube ich, jetzt, das ist wie ein Aufruf, ja. Denken Sie drüber nach, wo können Sie was tun? Und machen Sie es einfach.
Ist das Thema eigentlich taxonomierelevant? Also ist es ESG-relevant?
Ja, das glaube ich ganz sicher. Es gibt ja verschiedenste Label, verschiedene Qualitätslabel, die verteilt werden. Und in allen, die ich kenne, spielt natürlich auch die Entsiegelung oder sagen wir die Wasseraufnahmefähigkeit des Grundstücks spielt eine Rolle. Es gibt dafür Pluspunkte, wenn man eben in der Lage ist, das Wasser auf dem Grundstück zu versiegeln. Also es ist schon angekommen. Bei den mobilen Entwicklern hoffe ich auch, aber jedenfalls bei den beim Gesetzgeber und bei den Labels, weil jeder weiß mittlerweile, dass Nachhaltigkeit ja in einer ganzen Breite, die hinter diesem Wort stecken, natürlich auch bedeutet, dass man eben einen Beitrag dazu leistet, dass das Wasser vor Ort wieder ins Erdreich kommt und dass man Verdunstung Kühle erzeugt. Und man kann mit dem Wasser, was man auffängt, ja noch alles mögliche andere machen. Es gibt ja Verdunstungskühlungsgeräte, die über das Verdunsten von Wasser, von aufgefangenem Wasser, Kälte erzeugen und so. Also sehr, sehr viele Instrumente. Da hoffe ich auf unsere Innovationskraft der deutschen und europäischen Ingenieure, da weiterzumachen in dieser Frage. Und das läuft auch, würde ich sagen, auf vollen Touren. Da gibt es ständig neue Produkte und neue Lösungen, die man findet, die genau diese Frage in den Fokus nehmen.
Am Ende, Herr Nöfer, geben wir Ihnen wie allen Gesprächspartnern eine Limo aus. Wer fällt Ihnen ein, mit wem würden Sie über bestimmte Themen, muss nicht Hochwasserschutz sein, sprechen wollen? Von wem würden Sie vielleicht sogar noch was lernen können?
Ja, also ich würde mich ja wirklich gerne mit Karl Friedrich Schinkel unterhalten.
Oh.
Einem der großen Baumeister, der größte Baumeister in Berlin so hatte, nicht weil man ihn so anhimmelt, sondern weil er so eine Breite hat. Also wir sind ja heute kaum in der Lage, alle Gebiete zu umreisen. So ein Architekt wie ich, der lebt ja vom gefährlichen Halbwissen, der kann ja die Gebiete nur so antitschen, weiß von vielem einiges, aber nicht alles. Und die Generalisten, das war bei Schinkel noch in der Zeit, war das noch so, die Generalisten haben wirklich auch, also das Bauen in einer ganz anderen Breite erfassen können. Also im künstlerischen Sinne, im philosophischen Sinne, im technischen Sinne. Und das miteinander verbunden.
Das Thema Hochwasserschutz war bei ihm, spielt jetzt, soweit Sie es wissen, wahrscheinlich auch keine Rolle, oder?
Ja, die gucken so die Potsdamer, die Brandenburger Seenlandschaft an. Das war hochregulierter Wasserschutz. Friedrich der Große hat angefangen, Brandenburg halbtrocken zu legen. Also die kannten schon sehr, 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 sehr viel.
Ja, Herr Noefer, ganz, ganz herzlichen Dank. Dieser Podcast hier, diese Limo-Folge wird ausgestrahlt am ersten Tag der Expo Real. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da nochmal treffen könnten. Bis dahin alles, alles Gute und ich hoffe, Sie sind und Sie bleiben zumindest nicht der einsame Rufer in der Wüste, sondern wir werden noch ein paar mehr.
Ja, herzlichen Dank. Bis bald.
Bis bald. Ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Limo, wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass uns dieses Thema jetzt ständig verfolgt und nicht nur infolge von irgendwelchen Jahrhunderthochwassern. Das große Thema ist die Sanierung des Bestands. Abgesehen davon, dass wir, wie wir ja gehört haben, bei der Bestandssanierung einzelner Immobilien an Hochwasserschutz denken können, werden sich Quartiere, werden sich Städte ändern müssen. Fernwärme, Hitzeschutz, Wasserschutz. Wir alle, nicht nur diese Politik, sind dazu berufen, Änderungen zu vollziehen oder zumindest konstruktiv zu begleiten. Es lohnt sich übrigens ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort finden Sie den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser digitales Abo kostenlos testen. Gefällt Ihnen unser Podcast? Haben Sie Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem ganz großen Dank mal wieder an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.